Das Turnier, das Feld ist so klein. Ich glaube, die Unterschiede sind schon noch recht groß. Ich glaube, du hast eben so die Power 5 Teams, die nur verlieren werden, wenn sie unter sich spielen. Mehr oder weniger.
Hier kommt sie. Die große Vorschau im Big Postgame, präsentiert von Kellogg's. Egal, was du machst, wir machen Frühstück und wir bereiten euch jetzt optimal vor auf die Olympischen Spiele, auf die 5 gegen 5 Wettbewerbe der Männer und der Frauen. Auch über das 3x3 werden wir noch kurz sprechen. Und später haben wir dann noch einen kleinen Spezialgast zur Big 1 Million Euro Challenge. Also, ich würde sagen, wir legen direkt los. Ruppi heute schwer beschäftigt. Der ist bei der Pressekonferenz für die Fahnenträger. Natürlich eine ganz wichtige Sache. Wissen wir ja, spätestens seitdem Dennis Schröder Fahnenträger der deutschen Delegation wird. Aber mit dabei ist natürlich Robert. Ich grüße dich.
Stucky, grüß dich.
Robert, erstmal kurzer Take zu Dennis Schröder. Fahnenträger, gute Sache, oder?
Ja, auf jeden Fall. Super Sache. Auch, glaube ich, in vielerlei Hinsicht eine gute Sache. Er ist der erste dunkelhäutige deutsche Fahnenträger überhaupt. Er ist der Kapitän der Weltmeistermannschaft, der Basketballer. Also ich glaube, das ist eine gute Wahl. Die anderen beiden Kandidaten, Sascha Zverev und Reitz, der Sportschütze, natürlich auch gute Kandidaten. Ein Sportschützen natürlich mit dem olympischen Gedanken, dass man wirklich alle Sportarten abbilden möchte. Alexander Zverev, einer der Top-Tennisspieler, der beste Deutsche, den wir haben. Also das waren drei sehr gute Kandidaten. Für uns Basketballer natürlich umso schöner, dass es Dennis Schröder geworden ist.
Ja, und ich finde, das kann man ruhig auch ins größere Bild setzen und das Ganze interpretieren, dass Basketball, das hatten wir schon ziemlich häufig hier bei uns im Podcast, aus unserer Sicht natürlich als Basketballer klar, aber auch, ich finde, das ist durchaus zu verargumentieren, dass Basketball einfach auch eine Vorbildsportart ist, weil in wenig anderen Sportarten gibt es so wenig Skandale, in wenig anderen Sportarten wird so miteinander, obwohl man Gegner ist, miteinander gespielt oder auch sich verstanden als eine Einheit. Das finde ich schon, also diese Basketball-Identität, jeder, der es spielt, der selber mal gespielt hat, wird genau wissen, worauf ich hinaus möchte. Ich finde, das ist ein großer Punkt, der daraus auch abzulesen ist, dass Basketball einfach eine Sportart ist, die Vorbildcharakter hat. Erst war es Dirk als Fahnenträger, jetzt ist es Dennis. Finde ich grandios.
Ja, zeigt sich auch in den anderen Fahnenträgern. Wir haben Giannis, der für die Griechen die Fahne tragen wird. Wir haben LeBron James, der sie für die USA tragen wird. Also es sind drei Basketballer wirklich in der vordersten Reihe vertreten.
Wir wollen ganz kurz über den USA Basketball Showcase der Frauen noch sprechen und dann später auch über das Frauenturnier natürlich. Die deutsche Nationalmannschaft hat mit 57-84 recht deutlich verloren. Allerdings waren zwei Viertel dabei, in denen sie richtig gut gespielt haben. Am Schluss aber die USA, die bessere Mannschaft, auch ohne Brittney Griner. Einer der Superstars, die komplett auf der Bank saß und geschont wurde nach 10 Verletzungen zu Beginn der WNBA-Saison, hat sie da nochmal eine Pause bekommen. Aber die deutsche Mannschaft hat in Ansätzen gezeigt, was sie kann und vor allem das allererste Mal in der Konstellation zusammengespielt, wie sie dann auch für Olympia spielen werden. Also von daher ein glaube ich, sehr positiv zu bewertender Basketball-Showcase, den sie da gespielt haben in London. Am Schluss aber die deutlich unterlegene Mannschaft mit unter 30% Field-Goal-Quote, nur 6 von 29 von der Dreierlinie. Da gab es also schon ein paar Punkte, die sie definitiv noch verbessern müssen, um dann während Olympia dann besser auftrumpfen zu können. Aber die USA sollen da auch kein Maßstab sein. Das ist uns, glaube ich, allen bewusst. Seit 1996 hat die Frauenmannschaft der USA nicht mehr verloren bei Olympischen Spielen. Also von daher ist das nicht unbedingt der Maßstab für einen First Mover zu den Olympischen Spielen, wie es die deutsche Frauennationalmannschaft ist. Okay, wir haben aber die Folge die große Vorschau genannt und deswegen wollen wir euch jetzt optimal darauf vorbereiten, was euch beim Olympischen Basketballturnier erwartet. Erstmal könnt ihr alle Spiele sehen im Livestream bei der ARD und beim ZDF. Googelt da einfach ein bisschen rum, dann werdet ihr das finden. Da werden alle Spiele zu sehen sein. Auch bei Eurosport wird es ein paar Streams geben. Auch da werdet ihr Spiele sehen. Die wichtigen werden dann im Free-TV gezeigt, der Rest dann per Stream. Aber ich glaube, da finden sich genug Basketball-Freaks, um da auch ein paar Links zu teilen. Lass uns starten mit den Männern. Und zwar gehen wir chronologisch vor, Gruppe A. Wir sagen euch einfach zu den Teams, was ihr ungefähr erwarten könnt und geben dann unsere kurze Einschätzung dazu, was wir denken, wie diese Teams abschneiden könnten. Robert, lass mal starten mit Gruppe A und auch da gleich alphabetisch Australien. Und du fängst gleich mit A an, wenn ich es richtig weiß.
Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen die Todesgruppe in diesem olympischen Basketballturnier. Wir haben es in einer der vergangenen Folgen ja schon mal thematisiert. Gibt es den ganz großen Favoriten? Gibt es den klaren Außenseiter? Beides wahrscheinlich nein. Am ehesten als Favorit zu sehen wahrscheinlich die Kanadier. Aber die Australier nicht zu unterschätzen, was solche Turniere angeht. Eine extrem gute Mannschaft, die über eine hohe Energie kommt, defensiv sehr aggressiv spielt, hohes Tempo spielt. Wir haben sie bei der Weltmeisterschaft gesehen, wo sie unter anderem gegen die deutsche Mannschaft gespielt haben. Da ist unfassbar viel Athletik auch drin, wenn man an Spieler wie Dante Exum denkt. Also das ist ein sehr unangenehmer Gegner für jeden weiteren, der sich in dieser Gruppe befindet.
Ja, Australien steht dafür, harte Drives zum Korb zu haben. Ganze 46 Punkte pro Spiel haben sie bei der WM dort durch Drives erzielt. Das ist der absolute Topwert der Weltmeisterschaft gewesen. Dazu eine sehr gute Dreierquote. Allerdings hat die Balance bei den Australiern nicht gestimmt bei der Weltmeisterschaft. Sie haben eine gute Dreierquote gehabt, aber wenig Punkte daraus erzielt. Heißt also auch wenig Versuche genommen. Da muss also die Balance etwas besser sein. Superstar nach wie vor natürlich Patty Mills. Fieber Patty Mills kann, glaube ich, keiner sagen, dass der jemals schlecht gespielt hat. Und sie haben natürlich noch ganz viele andere Stars dabei. Also das ist von den Australiern zu erwarten. Harte Drives, bessere Balance und natürlich sehr aggressive Verteidigung in dieser Gruppe A. Zweite Mannschaft hast du schon angesprochen, die Kanadier. Wofür stehen die Kanadier?
Ja, die Kanadier stehen für NBA-Basketball, würde ich mal sagen. Also da haben wir ein Team, das gespickt ist mit NBA-Stars, allen voran natürlich Shai Gilgeous-Alexander, aber eben auch Leute wie Dillian Brooks, den haben wir auch bei der Weltmeisterschaft gesehen. Die Kanadier haben dort die Amerikaner geschlagen. Also auch ein sehr unangenehmes Team, ein sehr talentiertes Team. Ja, die gilt es zu schlagen. Ich glaube, die sind in der Liste der Medaillenkandidaten relativ weit vorne. Ist natürlich die Frage, wie finden sie die Balance im Spiel, was Shai Gilgeous-Alexander und den Rest des Teams angeht. Er wird seine Isolation Plays bekommen, die wird er auch brauchen und die wird er nutzen. Aber das Team darf nicht zu sehr in den Modus verfallen, dass sie jegliche Last auf ihn abladen. Da müssen sie das gesamte Team ins Boot holen und dann, glaube ich, können die richtig, richtig gut sein.
Ja, du sagst es sehr gut. Shai Gilgeous-Alexander ist der Dreh- und Angelpunkt des kanadischen Teams, kommt nicht von ungefähr, ist auch der absolute Superstar dort. Hat auch bei der WM mit 19 Angriffen pro Spiel die drittmeisten gehabt, nach Luka Doncic und Dennis Schröder, also als Einzelperson. Da merkt man schon, wie zentriert das System auf sie ist. Dann halt oft auch diese Kick-Out-Pässe. Und daraus sind sie auch ziemlich gut, was den Dreier angeht. Also das ist so das Spielkonzept der Kanadier. Aber es ist sehr Isolation-lastig. Und sie sind vor allem auch eine Mannschaft, die sehr viele Fast-Break-Dreier nimmt, was nicht selbstverständlich ist. Aber das spielt auch so in Richtung dieser NBA-Spielweise. Also da dürfen wir gespannt sein, was die Kanadier mit ihrer Mannschaft hinbekommen. Bei der WM sind sie ja dann am Schluss noch so ein bisschen abgekippt, sage ich mal. Da hat man mehr erwartet. Mal gucken, wo es sich dieses Jahr hingeht, vor allem in dieser Todesgruppe, die dann weitergeht mit, Achtung, Spanien.
Ja, die Spanier, das wird der Last Dance für Rudy Fernandes werden. Ist eine relativ alte Mannschaft, zumindest was die Leistungsträger angeht, mit Rudy, mit Sergio Llull, mit auch einem Lorenzo Brown, der schon über viel Erfahrung aus der Euroleague verfügt. Er ist ganz klar der Kopf dieser Mannschaft. Ja, und die Spanier, 3 Euro ins Phrasenschwein, die sind eine Turniermannschaft. Die musst du bei solchen Turnieren immer auf der Rechnung haben, weil sie auch eine gewisse Tiefe haben. Und da unterscheiden sie sich gegenüber der vierten Mannschaft in dieser Gruppe, nämlich gegenüber den Griechen. Die Spanier haben wirklich 12 Spieler, die du problemlos allesamt durchrotieren kannst. Also da haben wir einen Alberto Diaz, einen Juancho Hernan Gomez, einen Willy Hernan Gomez, einen Usman Garuba, die natürlich zusammen für eine massive Präsenz unter dem Korb sorgen, die defensiv sehr, sehr stark sind. Und das kann zu dem Faktor für die Spanier werden, weil ich sehe sie defensiv als eine der besten Mannschaften in dieser Gruppe.
Das lässt sich auch direkt statistisch festhalten, denn in ihrem vorolympischen Qualifikationsturnier haben die Gegner nur 0,8 Punkte pro Halbfeldabschluss erzielt. Das ist brutal stark von den Spaniern. Insgesamt überhaupt nur 72,5 Punkte da im Schnitt gefressen. Also das ist wirklich eine bombastisch gute Defensivleistung gewesen, die sie da bringen können. Und sie stehen natürlich auch für diesen europäischen, genussvollen Basketball. Also wenn ihr geilen Basketball sehen wollt, dann schaut euch die Spanier definitiv an. Von 90 erzielten Punkten machen sie im Schnitt 52 durch Assists. Das ist ein Wahnsinnswert. Ganz viele Catch-and-Shoots, wo sie eine brutal gute Trefferquote haben und dann auch hochprozentige Abschlüsse am Korb. Da ist niemand dabei, der mal irgendwie es erzwingt, einen schlechten Wurf zu nehmen, sondern das ist alles durchdacht und auf den besten Wurf pro Angriff rausgespielt. Also von daher dürfte das wirklich wieder eine Augenweide werden, die Spanier dann anzugucken. Viertes Team hast du schon angesprochen, Griechenland. Auch die haben sich über das olympische Qualifikationsturnier qualifiziert, haben dort brutal gut abgeliefert, haben jetzt Vasilis Spanoulis als Head Coach, haben 10 Spiele unter ihm in Folge gewonnen, bis sie dann aber das letzte Vorbereitungsspiel gegen Serbien recht deutlich in Belgrad verloren haben. Was ist von den Griechen zu erwarten?
Ja, sie haben halt mit Giannis den absoluten Superstar, auf den das Spiel zugeschnitten ist. Ich habe es gerade erwähnt. Ansonsten, die Tiefe in diesem Kader überzeugt mich nicht so ganz. Wobei es natürlich auch die Frage ist, wie viel Tiefe brauchst du in so einem olympischen Turnier, weil das Turnier relativ kurz ist. Du gehst hier aus der Vorrunde mit 3 Spielen raus, direkt in die K.O.-Phase, dann bist du schnell in den Partien, wo es um die Medaillen geht. Aber wenn wir uns den Kader mal anschauen, auch der, der in diesem olympischen Qualifikationsturnier gespielt hat, da sehen wir eine hohe Minutenbelastung auf den Leistungsträgern. Da haben wir den Thomas Walkup, der auf der 1 defensiv ackern muss und vorne den Ball verteilen soll, zusammen mit Nikolates, die beide über 30 Minuten gehen müssen.
Beide keine guten Schützen auch, das ist, glaube ich, auch wichtig
beide zu sagen. Beide wackelige Schützen, ja. Giannis sowieso klar. Und dann hat man mit Papanikolaou noch so einen Spieler, der die Erfahrung in Person ist. Dinos Mitoglou, ein Euroleague-Champion von Panathinaikos Athen. Das wird so der Kern sein, der zusammen mit einem Papagiannis auf der Center-Position, auch Euroleague-erfahrener Spieler, die Last tragen wird. Danach wird's, na, was die Rollenspieler angeht, zumindest schon ein bisschen dünner im Vergleich zu den anderen 3 Teams. Das könnte ein Nachteil werden für die Griechen. Vielleicht entwickelt sich es aber auch zum Vorteil, dass sie eben diese eingespielte Kernrotation haben, die relativ kurz ist, dafür aber extrem gut.
Ja, eigentlich verblüffend fast schon, dass die Dreierquote das ausschlaggebende Kriterium war für die Griechen, dass sie weitergekommen sind im vorolympischen Qualifikationsturnier. Haben dort fast 44% getroffen. Weil wenn man mal bedenkt, mit Kalates, mit Walkup und mit Giannis, der jetzt auch nicht für seinen Dreier bekannt ist, haben die schon ihre Probleme von der Dreierlinie. Also es geht nur, wenn sie von draußen treffen, dass sie dann auch weiterkommen. Man hat das auch übrigens bei der Eurobasket gegen die deutsche Mannschaft gesehen, wo der DBB gewonnen hat am Schluss, dass sie da viel abgesunken sind, die Zone dicht gemacht haben und gesagt haben, werft ihr mal und wenn die Griechen dann halt nicht treffen, dann wird's problematisch. Also die Griechen vielleicht so mit der Mini-Außenseiterrolle in dieser Konstellation in der Gruppe. Allerdings stehen die natürlich auch für knallharte Verteidigung. Und wenn sie das schaffen, umzusetzen, dann kriegen sie auch ihre Fastbreak-Punkte. 18% gegnerische Turnover-Rate, das ist eine ziemlich hohe. Auch das war Grundlage für die Olympia-Qualifikation im vorolympischen Qualifikationsturnier. Also Turnover erzeugen, ins Laufen kommen, weil im Open Court ist natürlich kein Spieler weltweit besser als Giannis. Ich glaube, das kann man so sagen. Also dass der Bezug vielleicht für die Griechen, wie sie sich in dieser Gruppe durchsetzen können. Lustig ist natürlich oder zu bedenken ist natürlich auch, dass eine dieser 4 Mannschaften aus der Vorrunde schon ausscheiden wird. Also Australien, Kanada, Spanien, Griechenland, mindestens eine und vielleicht sogar noch eine zweite. Das ist schon tough. Dann lass uns weitergehen zur zweiten Gruppe Robert, nämlich die von der deutschen Nationalmannschaft. Und wir fangen mal an mit dem Gastgeber. Da ist Frankreich, USA, Puerto Rico. Quatsch, das ist, was erzähle ich denn? Frankreich, Deutschland, bin ich im Skript verrutscht. Frankreich,
Japan und Brasilien. Genau,
Frankreich, Deutschland, Japan und Brasilien. Ich dachte gerade schon, das kann doch nicht sein. Also erstmal Gastgeber. Frankreich, was können wir von denen erwarten?
Ja, wir haben sie ja zweimal gespielt als deutsche Mannschaft. Sie haben den Heimvorteil, der bestimmt zum Tragen kommen wird. Und sie haben auch vor allem unter dem Korb einfach eine unfassbar gute Mannschaft. Das ist vielleicht, was den Frontcourt angeht, das beste Team im ganzen Turnier. Besser vielleicht sogar als die Amerikaner. Wir haben einen Rudy Gobert, Wemby, Matthias Lesor, einen Gershon Yabusele. Das sind vier Spieler, die allesamt absolute Extraklasse sind. Wir haben es in der letzten Folge thematisiert, so die Vorbereitungsspiele liefen nicht so rund. Sie haben auch nur gegen die ganz großen Kaliber getestet. Da haben sie die letzten vier Spiele, meine ich, verloren. Dennoch, glaube ich, ist Frankreich zusammen mit der deutschen Mannschaft eindeutig der Favorit in dieser Gruppe B.
Ja, ich glaube, die Franzosen haben einen großen Vorteil. Das ist ihre Rim Protection und ihre Pick-and-Roll-Defense. Wemby ist übrigens einer der besten Pick-and-Roll-Verteidiger der NBA gewesen in der vergangenen Saison und eben die Protection am Ring. Der Gegner trifft nur 55% in der Nähe des Korbes. Das ist enorm wenig. Auf der anderen Seite ist aber offensiv auch schon bei der WM das Problem gewesen, dass die so richtig üblen Basketball gespielt haben, offensiv. Das muss man nämlich so genau so sagen. Da waren sie nur die 12. beste Offensive des kompletten Turniers und das für eine Mannschaft, die in die Tabelle, die in die Medaillenränge möchte. Das ist natürlich viel zu wenig. Dazu nur 27% Dreier bei gedeckten Würfen. Also die schwierigen Dinge haben sie nicht gemacht. Dann ist es natürlich schon schwierig für die Franzosen zu gewinnen. Also defensiv hui, offensiv pfui, ist vielleicht ein Ticken zu weit drüber, weil sie offensiv schon immer noch was drauf haben. Vor allem mit Wemby, der auch immer explodieren kann. Aber wenn man Stärken und Schwächen der französischen Nationalmannschaft rausarbeiten möchte, dann ist man bei den Stärken schnell bei der Defensive und bei der Rim Protection. Offensiv hapert es vor allem von der Dreierlinie bei gedeckten Würfen. Und Fournier beispielsweise, wo ich vorhin gesagt habe, dass bei den Spaniern wenig erzwungen wird. Fournier ist dagegen einer, der gerne mal erzwingt. Und ja, den Franzosen fehlt da noch so ein elitärer Point Guard aktuell. Also von daher, ja, die Franzosen mal schauen, würde ich sagen. Team Deutschland als nächstes. Was können wir von denen erwarten?
Ja, wir kennen die Truppe. Wir haben sie in der Vorbereitung gesehen. Deutschland braucht sich vor niemanden zu verstecken in diesem Turnier. Die Mannschaft ist eingespielt. Die Rollenverteilung scheint wieder sehr, sehr klar zu sein. Wir haben diese Veränderungen im Kader. Oscar da Silva und Nick Waller-Babb statt Justus Hollerts und David Krämer diesmal dabei. Im Vergleich zur Weltmeisterschaft. Nick Waller-Babb hat bewiesen, dass er auch in limitierter Minutenzahl Akzente setzen kann, vor allem defensiver Natur. Oscar da Silva ist ein hervorragender Konterpart, finde ich, zu Johannes Thiemann auf der Position 4. Da kannst du variieren. Willst du eher den Wühler, den Arbeiter haben? Willst du lieber einen Spieler haben, der über die Finesse kommt, der über auch noch mehr über den Distanzwurf kommt? Dann wären wir bei Oscar da Silva und die etablierten Kräfte, Dennis Schröder, Franz Wagner, natürlich die Anführer dieser Mannschaft. Franz hat seinen Wurf in der Vorbereitung jetzt wieder immer besser gefunden. Das, glaube ich, wird auch wichtig sein. Also Deutschland in dieser Vorrundengruppe, ich habe es vorher erwähnt, mit den Franzosen für mich der klare Favorit, auch gegenüber den Brasilianern, die aber immer eine gefährliche Mannschaft haben.
Auf jeden Fall, da werden wir gleich noch dazu kommen. Die deutsche Nationalmannschaft mit 111er Offensivrating, also auf 100 Angriffe gerechnet, 111 Punkte gemacht bei der WM. Das ist ein sehr, sehr starker Wert auf diesem Niveau, auf FIBA-Niveau. Von daher offensiv, also richtig gut. Aber, und das muss man, finde ich, immer dazu sagen, wenn sie als Team spielen, denn 55 Punkte haben sie durch Assists und Extrapässe erzielt pro Spiel. Das ist, steht für sehr gutes Teamplay. Heißt aber gleichzeitig auch, dass zu viel Ego-Gezocke oder zu viel 1 gegen 1, zu viel Isolation der Mannschaft dann wieder nicht gut tut, weil dann die Mannschaft aus der Bewegung kommt. Also die deutsche Mannschaft ist eine, die sehr viel Bewegung braucht. Erstens das schnelle Spiel, die schnellen Abschlüsse. Wenn sie die nicht haben in der Half-Court-Offense, viel Pick-and-Roll laufen, viel Penetrating Pitch, Solche Geschichten, dass die es dann schaffen, auch ihre Shooter wie beispielsweise Andy Obst mit einzubinden. Dadurch, dass die Big Men gut werfen können, Daniel Theis, Joe Vogtmann und so weiter und so fort, JT, wie sie alle heißen, alles gute Schützen, hast du dann auch die Möglichkeit, auch mal einen Gobert, auch mal einen Wembanyama rauszuziehen und dann davor für mehr Platz zu sorgen, um dann wegen die Drives wieder einfacher zu machen, beispielsweise für Franz Wagner oder für Dennis Schröder. Defensiv wird es wieder die Coach Herbert Switching Defense werden, die dem Konkurrenten da Sorgen bereiten wird. Ich glaube und habe auch in der Vorbereitung schon das gesehen, dass das eines der Mittel ist, die ihnen weiterhin große Probleme bereiten und die auch gegen die USA zum Beispiel ihnen viele Vorteile bereitet haben. Also da dürfen wir, glaube ich, sehr gespannt sein. Die deutsche Nationalmannschaft ist ready. Das hat man im Test gegen die USA nochmal gesehen. Die können solche Spiele gewinnen und werden hoffentlich solche Spiele auch gewinnen, dann die in der Vorrunde und dann auch weiterhin. Japan als nächstes. Die haben wir auch schon gesehen, Robert.
Die haben wir gesehen. Ist wahrscheinlich der klare Außenseiter in dieser Gruppe. Darf man dennoch nicht unterschätzen. Ist gleich der Auftaktgegner am Samstagmittag. Da hat man immer noch die Geschichte, Eröffnungsfeier, ja, nein. Das Team hat sich offiziell noch nicht entschieden, ob man da daran teilnehmen wird. Dennis als Fahnenträger wird es definitiv. Am Vorabend in Paris, das Spiel tags darauf, mittags in Lille. Coach Gordon Herbert hat es dem Team ja freigestellt. Also die Japaner, eigentlich finde ich ein sehr dankbarer Auftaktgegner. Allerdings sollte man natürlich nicht gleich zu Beginn stolpern, weil komplett zu unterschätzen sind die Japaner nicht. Also wenn wir dann einen Yuta Watanabe haben oder einen Rui Hachimura, das sind Top-Spieler, das sind NBA-erfahrene Spieler. Ansonsten sollten die Japaner aber vor allem körperlich den Deutschen unterlegen sein. Wenn wir uns erinnern, der kleine Point Guard Togashi, deutlich unter 1,80 groß. Also da haben wir einfach schon auch physische Unterschiede, wie wir es bei der letzten Weltmeisterschaft gesehen haben. Aber ein Team, das sehr schnell auf die Tube drückt, viele Dreier wirft und wenn die mal heiß laufen, können die auch einer deutschen Mannschaft gefährlich werden.
Ja, nochmal der Vergleich ja auch zur WM. Sie waren prozentual die Mannschaft, die drittmeisten Dreier von ihren Würfen, die sie überhaupt genommen haben. Heißt also, dass sie jeden zweiten Wurf per Dreier abgedrückt haben. Sie wollen schnell spielen, direkt drauflöten, weil sie auch aus dem Halbfeld sehr wenig Chancen haben, ihre Vorteile, die eben wenig sind, dann tatsächlich auszuspielen. Also es gilt gegen Japan für die deutsche Nationalmannschaft, sie ins Halbfeldspiel zu bekommen, defensiv, also gute Absicherung, harte Offensiv-Rebounds. Dann sollte Japan hoffentlich wie im Testspiel kein großes Problem sein. Der Kopf muss aber an sein, wie du sagst, unterschätzen ist immer schlecht im Sport. Die vierte Mannschaft, die diese Gruppe B dann komplettiert, ist Brasilien. Angeführt von einem Sportopa, der immer noch richtig zocken kann.
Marcelinho Huertas, mittlerweile ist der Kerl
41,
ja, ich glaub, des Jahrgang 1983. Ja, gibt keine guten und keine schlechten. Keine alten und keine jungen Spieler, sondern nur gute und schlechte. Er ist definitiv ein guter. Und bei den Brasilianern haben wir ganz viel alte BBL-Bekannte. Ich glaube, das macht das Duell sehr interessant für die deutsche Mannschaft. Da ist ein Iago dos Santos, da ist ein Cristiano Felicio, da ist ein Jorginho de Paula. Kennen wir allesamt aus
Ulm. Bruno Caboclo.
Bruno Caboclo, stimmt, den dürfen wir auch nicht vergessen. Also es ist eine sehr talentierte Mannschaft, eine Mannschaft, die heiß laufen kann, die Qualität hat, sicherlich auch individuell mehr Qualität als die Japaner. Wenn wir über Heißlaufen sprechen, ich glaube, da sind sie sich relativ ähnlich, so vom Spiel, die gerne mal von draußen abdrücken. Aber die Qualität ist bei den Brasilianern schon nochmal eine andere. Haben sich durchgesetzt im Olympischen Qualifikationsturnier in Riga, unter anderem gegen diese hochgehandelten Letten. Also auch das ein Gegner, nicht unterschätzen, aber ich glaube, die deutsche Mannschaft wird auch gegen Brasilien als Favorit ins Rennen gehen.
Marcelinho Huertas übrigens, der amtierende Final Four MVP der Basketball Champions League, kann man auch nochmal dazu sagen, mit seinen 41 Jahren, der die Schaltzentrale ist. Das kann man, glaube ich, so sagen. Läuft 14 Pick and Rolls pro Spiel bei Brasilien. Das heißt also, dass er, ja, kann man auch so sagen, Dreh- und Angelpunkt ist, die Bälle gut verteilt und natürlich mit einem Bruno Caboclo, den wir aus der Bundesliga kennen, den auch sehr gut bedient, seine Verticality da immer wieder gut ausnutzt. Also von daher ist das gefährlich. Dazu noch Leonardo Meindl, der sehr gut getroffen hat beim vorolympischen Qualifikationsturnier. Mehr als 50% von der Dreierlinie, der auch von Marcelinho Huertas immer wieder bedient werden kann. Also die Brasilianer nicht zu unterschätzen, vor allem wenn sie es schaffen, ihre Gegner in die Halbfeld-Offense zu bekommen. Dann sind sie besonders stark da defensiv. Also eine Mannschaft, auf die man auf jeden Fall ein Auge haben sollte. Dann kommen wir zur letzten Gruppe bei den Männern, Gruppe C, die es auch in sich hat. Nicht ganz so intensiv wie Gruppe A, aber da finde ich, sind auch ein paar ganz schön dicke Brummer mit dabei, wenn wir das so sagen wollen. Auf jeden Fall schon mal zwei Medaillenkandidaten. Der erste ist Serbien. Die haben WM Silber gewonnen und sind jetzt noch mal stärker, zumindest auf dem Papier.
Auf dem Papier, ja. Die dicken Brummer, da zählen sicher die Serben dazu in dieser Gruppe zusammen mit den Amerikanern. Im Großen und Ganzen, glaube ich, ist das aber die Gruppe, die, was die Vorzeichen angeht, am eindeutigsten ist, denn die Favoritenrolle liegt natürlich bei Team USA und eben bei Serbien, coacht im Übrigen von Svetislav Pesic, der jetzt im Gegensatz zur WM auch auf Nikola Jokic zurückgreifen kann. Und natürlich die Achse Vasilije Micic auf der 1 und Nikola Jokic auf der 5, die ist natürlich bärenstark. Und das macht die Serben aus. Jokic kann alles auf dem Court. Sie haben extrem viel Talent, wie wir es kennen von der serbischen Mannschaft. Und die beiden werden die Strippen ziehen. Und die werden sich mit den USA sehr wahrscheinlich um den ersten Platz duellieren.
Ja, einen dürfen wir nicht vergessen bei dem Ganzen, der bisher, ich glaube, in jedem Testspiel, hatte ich irgendwo gelesen, bei den Serben Topscorer war. Das war Bogdan Bogdanovic, der wohl in herausragender Form ist. Aber natürlich sind die beiden oder die drei Puzzlestücke nochmal auf diese WM-Silber-Mannschaft obendrauf für die Serben möglicherweise eine Medaille wert. Micic mit sehr vielen Pick-and-Rolls, 16 Stück hat er bei der Eurobasket, als er das letzte Mal bei einem großen Turnier gespielt hat, 16 Pick-and-Rolls pro Spiel gespielt, das ist ein sehr hoher Wert. Jokic dazu 8,5 Post-Ups. Also die fressen auch schon sehr viel Kapazität in der Offensive. Allerdings können sie der Offensive natürlich auch ganz andere Höhen verleihen, wie wir das bei der WM gesehen haben. Denn da sind die Serben hauptsächlich von ihrer Defensive abhängig gewesen oder haben von der Defensive gelebt. Offensiv war das eher ja auf sehr hohem Niveau, aber da nicht ganz so sauber. Defensiv war es aber vor allem brutal gut mit 17,5 Ballverlust, 17,5% der Angriffe des Gegners als Ballverlust. Das steht für eine gute Defense. Also ich glaube, die drei Puzzleteile da noch oben drauf, das könnte sehr gut werden. Das Einzige, was ihnen nicht passieren darf, ist, dass sie so ein Blackout haben wie bei der Eurobasket, wo sie gegen die Italiener ein Spiel verloren haben, das sie nie hätten verlieren dürfen. Das war die letzte Zusammenkunft dieser Mannschaft in dieser Form. Also mal gucken, wie die jetzt mit Wut im Bauch vielleicht auch diese Olympischen Spiele angehen. Die nächste Mannschaft, eine der großen Wundertüten, glaube ich, die wir auch gesehen haben, die es den USA sehr schwer gemacht hat, der Südsudan.
Ja, haben das Testspiel gegen Team USA mit nur einem einzigen Punkt verloren. Also LeBron James, meine ich, in der Schlussphase in den letzten Sekunden noch zwei Punkte erzielt hat zum Sieg der Amerikaner. Ja, der Südsudan natürlich dennoch für mich Außenseiter in dieser Gruppe, weil die Konkurrenz einfach unfassbar stark ist. Aber das ist ein Team, das schon bei der Weltmeisterschaft sehr, sehr großen Eindruck hinterlassen hat. Extrem defensiv stark. Also die Spieler lassen wirklich ihr Letztes auf dem Platz. Man merkt das, wenn man diese Mannschaft zuschaut. Man merkt das aber auch, wenn man die Spieler sprechen hört. Da ist wirklich ein Stolz vorhanden, dieses Land auf olympischer Bühne vertreten zu dürfen. Das ist das Land, in der es keine richtige Basketballhalle gibt. Die spielen im Freien, maximal auf überdachten Courts dort im Südsudan. Und diese Geschichte, die dieses Land geschrieben hat, schon bei der Weltmeisterschaft und jetzt, ist eine Bilderbuchgeschichte und verdient sich auch bei Olympia dabei zu sein. Und zudem haben sie auch Qualität. Ein Carlick Jones, wenn ich es recht im Kopf habe, hat der gegen die Amerikaner ein Triple-Double aufgelegt. Richtig, im Testspiel. Ja. Wird mit Partizan Belgrad in Verbindung gebracht. Vielleicht sehen wir den künftig häufiger in Europa, in der Euroleague. Also der Südsudan, Außenseiter, aber in dieser Rolle fühlen sie sich, glaube ich, sehr, sehr wohl. Und die haben das Zeug, für jeden der anderen drei in dieser Gruppe zum Stolperstein zu werden.
Kurzer Vergleich da bei Carlick Jones, vielleicht auch ganz interessant. In der BBL waren die Top-Leute, die Punkte generiert haben, also aus eigenen Punkten und aus gespielten Assists, wie viele Punkte daraus entstanden sind, waren in dieser Saison beispielsweise Otis Livingston und natürlich auch Tommy Cusy, die so zwischen 34 und 38 Punkten pro Spiel generiert haben, also durch selbst erzielte Punkte und Assisted Points. Carlick Jones bei der letzten Weltmeisterschaft 20,5 Punkte selbst erzielt und 24 Zähler durch Assists noch beigesteuert. Also der lag da bei diesem Wert bei 44,5. Nur mal so, um sich das vor Augen zu führen. Der Südsudan steht vor allem für Defensive, waren die beste Halbfelddefensive der vergangenen Weltmeisterschaft, das muss man sich mal vor Augen führen, hatten pro Spiel 50 Stops, das ist absoluter Topwert, und haben dann eben schnell gespielt, 1,37 Punkte pro Fastbreak, das ist ein brutal guter Wert, und schaffen es eben so auch ihre athletischen Vorteile, die sie gegenüber vielen anderen Mannschaften haben, dann auch auszunutzen. Wie gesagt, gegen die USA haben sie, glaube ich, mit einem Punkt am Schluss verloren, hatten den Game-Winner sogar auf der Hand. Also ich glaube, der Südsudan sollte nicht unterschätzt werden, weil es für die, wie du es schon richtig gesagt hast, um mehr geht als um Basketball. Team USA, lass uns über die quatschen. Was machen wir mit denen? Sind die klarer Goldfavorit für dich?
Ja, natürlich. Keine Frage. Sie sind der Favorit auf Gold. Aber ich glaube, die Favoritenrolle ist nicht so exponiert, wie sie vielleicht in vergangenen Jahren schon mal war, weil die Konkurrenz einfach extrem gut ist. Also wir haben in dieser Gruppe die Serben, wir haben die Franzosen, wir haben die deutsche Mannschaft, wir haben die Griechen. Das sind auch Top-NBA- und Euroleague-Spieler jeweils dabei. Aber das Aufgebot, das die Amerikaner haben, das sagt schon alles. LeBron James, Kevin Durant, Steph Curry und so weiter und so weiter. Das ist die Creme de la Creme, die Amerikaner hier auffahren. Und alles andere als die Goldmedaille wäre eine riesige Enttäuschung für diese Mannschaft.
Ja, dazu ein interessanter Fakt. Kein einziger US-Kader, der bei Olympischen Spielen angetreten ist, hatte bisher mehr NBA-Titel auf dem Kerbholz, sag ich mal, als diese Mannschaft, nämlich 14 Stück. Keine einzige Mannschaft davor hatte so viele NBA-Titel zum Antritt bei den Olympischen Spielen wie diese Mannschaft aktuell. Das spricht auch nochmal dafür. Und die Amerikaner sind vor allem durch ihr herausragendes Shotmaking eine der Mannschaften, natürlich, das ist noch eine der Extra-Stufen, die sie zünden können. Sie sind insgesamt schon eine brutal gute Mannschaft, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber das Shotmaking ist bei den Amerikanern besonders gut. Sie hatten nur die fünftbeste Wurfauswahl, haben aber eine extrem gute Quote gehabt. Nicht die beste, aber eine extrem gute Quote gehabt, nur bei der fünftbesten Wurfauswahl. Hochstatistischer Wert, aber trotzdem zeigt es, dass sie im Shotmaking vor allem enorm gut sind. Dann die Mannschaft aus Puerto Rico, die sich im Finale des Olympischen Qualifikationsturniers gegen Litauen durchgesetzt hat. Und zwar gar nicht so knapp, 79-68. Was ist von denen zu erwarten?
Ja, das haben sie gewonnen, weil sie extrem gut getroffen haben. 50% Dreierquote aufgelegt. Zeigt schon ein bisschen, wohin die Reise gehen kann, dieser puerto-ricanischen Mannschaft, die jetzt nicht die allergrößten Namen aufwarten kann. Aber da ist auch der ein oder andere NBA-erfahrene Akteur dabei. Alvarado von den New Orleans Pelicans, meine ich, war Topscorer im entscheidenden Spiel gegen die Litauer. Ja, ist schön, dass sie dabei sind. Andererseits schade für die Litauer, die natürlich auch immer eine Bereicherung sind für ein Turnier. Wir haben sie in Köln gesehen bei der Eurobasket. Aber die Puerto Ricaner haben sich das verdient. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass Carlos Arroyo nicht dabei ist, weil gefühlt spielt Carlos Arroyo mit 45 immer noch. Aber da müsste man mal nachgucken, wie alt der Kerl mittlerweile ist, weil den verbinde ich so richtig mit einer puerto-ricanischen Nationalmannschaft. Aber ansonsten, für mich persönlich, sind sie die größte Unbekannte in dieser Gruppe. Kann ich am wenigsten sagen. Ich kenne die wenigsten Spieler richtig gut. Aber sie haben sich qualifiziert, daher Gratulation und bin gespannt, wie sie abreißen. Carlos Arroyo aktuell übrigens 44. Sollte mal bei Marcelinho nachfragen, wie das so ist.
Oder Marcelino bei ihm, wie das ist, in Rente zu gehen. In Basketballrente.
So, ja.
Übrigens, die Puerto Ricaner, um das noch ganz kurz abzuschließen, stehen für einen Basketball, der sehr unkonventionell ist. Vor allem, weil sie erstens sehr viele Fastbreak-Punkte erzielen und zum anderen extrem viele Dreierversuche aus dem Dribbling nehmen. Also da wird wenig zusammengespielt. Da wird sehr viel aus dem Pick and Roll, aus dem Dribbling direkt geworfen, aber bei einer richtig guten Trefferquote von fast 40%, das ist natürlich super schwer zu verteidigen, wenn die sogar die Dinger reinnageln. Im Normalfall ist es so, dass die Catch-and-Shoot-Würfe deutlich höhere Prozentzahlen haben als die aus dem Dribbling. Bei den Puerto Ricanern ist das eigentlich all even. Die sind sehr, sehr gut aus dem Dribbling. Also das ist eine eher unkonventionelle Art des Basketballspielens. Wenn die dann auch noch so treffen wie gegen die Litauer, dann qualifiziert man sich halt auch für Europa. Also das dann Gruppe C. Dann, Robert, lass uns noch ganz kurz abschließend zu den Männern sagen, deine Tipps, Platz 1, 2, 3 und wer wird MVP?
Oh, puh. Ich glaube, dass die USA das Ding gewinnt im Finale gegen die deutsche Mannschaft. Bronze holt Frankreich.
Stark. Und MVP wird?
MVP wird ja, LeBron James wird MVP.
Witzig, ja, ich hatte auch LeBron auf dem Konto, wahrscheinlich wegen dieses letzten Eindrucks da gegen die deutsche Nationalmannschaft, aber der wirkt schon echt fit und gut. Aber ich nehme nicht LeBron, weil der MVP vom Gewinnerteam kommt und das heißt bei mir Deutschland. Im Finale gegen die USA, Dritter wird Serbien. Ist jetzt mal meine Prediction. Und MVP wird Dennis Schröder.
Oder Andy Obst, wenn er den Amerikanern einen neuen Dreier reinschmeißt.
Das wäre mal wieder ein Traum. Aber ist natürlich schwer zu sagen, weil nach der Gruppenphase nochmal neu ausgelost wird. Und dann natürlich die Frage besteht, ob die und wann die Deutschen dann auf Team USA treffen oder auf wen es da sonst kommt. Wir sehen ja so schon.
Im Optimalfall stacke jedes Spiel in der Vorrunde gewinnen, denn die beiden besten Gruppensieger werden bei dieser Auslosung so gesetzt, dass sie sich erst im Finale treffen könnten. Und wenn man davon ausgeht, dass das vielleicht die Amerikaner in der Gruppe C sind, dann sollten sich die Deutschen da am Riemen reißen und auch die Gruppe B so deutlich gewinnen, um dann sich in Position zu bringen. Aber da ist viel hätte, wäre, wenn und aber. Da ist so viel Qualität in diesem olympischen Feld. Also wenn das wirklich eine Medaille gibt für die deutsche Mannschaft, die Qualität ist da, aber dennoch muss natürlich viel zusammenkommen. K.O.-System kommt relativ schnell. Da reicht dir ein gebrauchter Tag oder ein nicht perfekter Tag und das Turnier ist auch schnell zu Ende. Aber ich unterstütze es sehr, dass du sagst, die Deutschen holen die Goldmedaille.
Ja. Im Übrigen, zu allen Teams findet ihr einen ausgesprochen guten Text bei uns im Heft. Sei euch sehr ans Herz gelegt. Kauft euch dieses Heft. Sowohl zu den Männern als auch zu den Frauen gibt es da einen jeweiligen Text zu den Teams. Da seid ihr dann perfekt ausgestattet. Dazu gibt es noch zu den meisten Teams Superstars nochmal einzelne Porträts zu LeBron James, zu Britney Griner, zu Wembanyama und so weiter und so fort. Holt euch das Heft, lest euch das durch. Da kriegt ihr nochmal mehr Input, wie wir es euch jetzt hier in dieser guten Stunde liefern können. Das also zum Männerwettbewerb und dann gehen wir jetzt rüber zu den Frauen. Gruppe A, und da wollen wir direkt einsteigen. Robert, die besteht aus Serbien, aus Spanien, aus
China und Puerto Rico.
Dankeschön, danke für deine Hilfe. Ich verrutsche die ganze Zeit in meinem Skript, weil das ich bei Word irgendwas Komisches eingestellt habe, dass ich jetzt beide Seiten, also egal, zweiseitig, ist egal. Macht nichts, tut nichts zur Sache, wir bleiben drin, Frauen.
So, Gruppe A der Damen. Ein klarer Außenseiter, glaube ich, das können wir festhalten. Das dürften die Puerto Ricanerinnen sein. Ansonsten Spanien, China, Serbien. Schon drei Basketballnationen, die allesamt Ambitionen hegen auf eine Medaille. Ja, gleicher Modus wie bei den Herren. Das heißt, die ersten zwei kommen direkt weiter. Der beste Dritte auch. Gut möglich, dass einer der besten Dritten aus dieser Gruppe A entstammt. Denn alle drei genannten Spanien, China und Serbien haben viel Potenzial und bei den Chinesinnen eine Spielerin dabei, 2,5 Meter groß. Das ist eindrucksvoll.
Han Xu heißt sie. Da solltet ihr euer besonderes Augenmerk drauf legen. Die ist noch größer als Brittany Griner. Ich glaube, Brittany Griner ist mit 2,3 Meter unterwegs. Die Serbinnen haben wir gesehen bei dem vorolympischen Qualifikationsturnier mit der deutschen Nationalmannschaft. Da haben sie trotz zweier Niederlagen es geschafft, sich zu qualifizieren. Haben da gegen Australien deutlich verloren, gegen Deutschland, knapp, aber gegen Deutschland auch knapp verloren. Das war einer der Grundsteine für die olympische Teilnahme der deutschen Frauennationalmannschaft. Die Spanierinnen hatten 2021 einen Umbruch innerhalb der Mannschaft. Da wird sich zeigen, ob die sich schon gefunden haben, jetzt in den letzten 3 Jahren. Und die Chinesinnen, das finde ich ganz interessant, sind im Gegensatz zu den Männern sehr erfolgreich im Basketball. Seit 1984 waren sie jedes einzelne Mal qualifiziert und haben zuletzt 2022 die Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft geholt, haben 3 NBA-Spielerinnen in ihren Reihen, also die Chinesinnen auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Ansonsten haben wir Puerto Rico, wie du schon gesagt hast, die haben es hauchdünn geschafft, sich über den vorolympischen Qualifikationsturnier da zu qualifizieren. Und die sind so ein bisschen der Außenseiter. Dann lass weitergehen zur Gruppe B, bestehend aus Kanada, Nigeria, Australien und Frankreich. Was ist von dieser Gruppe zu erwarten?
Scheint ähnlich strukturiert wie die Gruppe A, mit 3 Teams, die die Favoritenrolle innehaben, allen voran die Australierinnen, aber auch Kanada und Gastgeber Frankreich. Die haben Ambitionen, in die K.O.-Runde einzuziehen. Ambitionen haben natürlich auch die Nigerianerinnen, aber ich denke, sie sind klarer Außenseiter. Wir haben sie in Berlin gesehen beim Doubleheader gegen die deutsche Mannschaft, wo sie das Spiel ja auch verloren haben. Ich glaube, sie sind der klare Außenseiter in dieser Gruppe B.
Mhm. Also ich glaube sogar, man kann es sogar noch verengen, den Favoritenkreis in dieser Gruppe. Australien mit Abstand der absolute Favorit, viele WNBA-Spielerinnen mit dabei, die haben wir auch gesehen im vorolympischen Qualifikationsturnier gegen Team Deutschland, die waren da schon sehr übermächtig. Die sind eine der weltbesten Mannschaften, also die Australierinnen auch bei den Frauen richtig gut dabei. Die Französinnen haben in Europa so ein bisschen die frühere Vizekusen-Mentalität, haben sich häufig mit dem zweiten Platz zufrieden geben müssen, haben erfahrenen Kader, ein bisschen Verjüngung drin mittlerweile. Wir müssen mal schauen, ob es da zu einer Medaille reichen kann, aber die sind auf jeden Fall, ich würde sagen, an Platz 2 gesetzt vom Favoritenstatus her in dieser Gruppe, dann Kanada und dann Nigeria. Mal gucken, ob es Kanada und Nigeria dann über den 3. besten Platz schaffen, aber Frankreich und Australien, an den beiden führt da eigentlich kein Weg vorbei. Insgesamt finde ich, ist es sowieso so im Frauenwettbewerb, dass da die Diskrepanz zwischen den Teams noch deutlich größer ist als bei den Männern, also da wird es auch deutlichere Spiele geben. Vielleicht dann auch wichtig fürs Tippspiel für euch, falls ihr mitmacht bei unserer 1-Million-Euro-Challenge. Werden wir später noch einen Gast dazu haben. Da einfach ein bisschen dran denken. Australien auf jeden Fall die klare Nummer 1, Frankreich 2, Kanada 3, Nigeria 4. Aber man weiß ja nie, was dann am Schluss rauskommt. Gruppe C und damit die deutsche Gruppe.
Ja, die deutsche Gruppe, Stacki. Die ist hart für die deutsche Mannschaft. Wir haben es in der letzten Folge thematisiert mit Romy Bär. Team USA, schwer zu schlagen, wie wir jetzt auch in diesem Showcase-Testspiel gesehen haben, im letzten vor den Olympischen Spielen. Dazu Europameister Belgien und die Japanerinnen. Die haben im Übrigen Silber gewonnen bei den letzten Olympischen Spielen. Also das ist auch keine Laufkundschaft. Die deutsche Mannschaft, ich glaube, das kann man und darf man sagen, ist Außenseiter in dieser Gruppe, hat aber auch das Selbstvertrauen, auch das haben wir von Romy Bär gehört, um zu sagen, hey, wir fahren da nicht hin, um nach einer Woche wieder heimzufahren. Also wir wollen irgendwie in diese K.O.-Runde, wir wollen nach Paris. Und ja, wir werden sehen, was drin ist. Ob 1 Sieg, 2 Siege her müssen, erst diesen Spielen gegen USA, Belgien und Japan. Das wird extrem schwierig, aber ich glaube, die deutsche Mannschaft hat das Momentum. Und ich tippe mal, sie kommen als Dritter weiter.
Das wäre auf jeden Fall ein Riesenerfolg. Alle wollen es natürlich irgendwie in Richtung Paris schaffen. Auch die Frauen spielen in Lille abwechselnd mit den Männern. Das finde ich auch cool, dass sie manchmal am gleichen Tag spielen. Also von daher ist das eine sehr, sehr coole Errungenschaft da auch. Ich finde bei den Amis ganz interessant, da spielt eine 42-Jährige mit, weil wir es vorhin über Marcelinho Huertas hatten und über Rudy Fernandes. Dort spielt Diana Taurasi mit, eine der absoluten Superstars der WNBA gewesen, über Jahrzehnte lang. Die ist mit am Start, weil eben einige, viele abgesagt haben, unter anderem Caitlin Clark, die viele von euch kennen sollten mittlerweile. Also die USA in absoluter Top-Besetzung mit dabei oder fast absoluter Top-Besetzung mit dabei. An denen führt eigentlich überhaupt kein Weg dran vorbei. Deutschland haben wir schon mehrfach thematisiert, zuletzt auch mit Romy Beer, Japan, Belgien, haben wir gesagt, Europameister und olympischer Silbermedaillengewinner. Übrigens bei den Belgierinnen solltet ihr euch eine Frau unbedingt aufschreiben. Das ist wirklich eine Augenweide, ihr zuzusehen. Euroleague-MVP Emma Mesemann. Die solltet ihr euch auf jeden Fall reinziehen. Die ist eine extrem vielseitige Spielerin. Das macht super viel Spaß, ihr zuzuschauen. Also von daher lohnen sich da auch diese Spiele. Würde ich sagen, USA 1, Belgien 2, Japan, Deutschland im Kampf um Platz 3 wahrscheinlich dann, oder?
Wahrscheinlich, ja. Zu Diana Taurasi sei noch ergänzt, ich meine, es sind die 5. oder 6. Olympischen Spiele, die sie spielt. War 2004 in Athen schon dabei, hat Gold gewonnen und es gab noch kein olympisches Basketballspiel, bei dem Diana Taurasi auf dem Parkett stand und das ihr Team verloren hat.
Wahnsinn.
Jedes olympische Spiel hat Team USA mit Diana Taurasi gewonnen und gut möglich, dass das jetzt in Paris wieder so laufen wird und diese Karriere wirklich nochmal gekrönt wird.
Das also zum Olympischen Frauenturnier und dann gehen wir weiter zum 3x3. Da holen wir euch nur kurz ab, denn da haben wir noch ein bisschen Zeit. Das Turnier geht nämlich erst am 30. Juli überhaupt los. Das ist dann in der kommenden Woche am Dienstag, wenn unsere nächste Folge auch rauskommt. Dann geht das Olympische Turnier erst los für die deutsche Nationalmannschaft, die dort in einer Gruppe ist, in einer Achtergruppe ist man dort, spielt gegen jeden einmal, gegen die USA, gegen Australien, Kanada, Aserbaidschan, China, Spanien und Gastgeber Frankreich. Die ersten beiden qualifizieren sich direkt fürs Halbfinale. Die Plätze 3 bis 6 spielen in den Play-ins nochmal. Die nächsten dann aus, wer sich da quasi für das Halbfinale ansonsten noch qualifiziert. Also diese Gruppe ist sehr tough. Da sind natürlich auch die besten Basketballnationen dabei. Aber Kapitänin Svenja Brunkhorst, die ja nicht 5 gegen 5 und 3x3 spielen konnte und sich dann fürs 3x3 entschieden hat, die hat gesagt, das ist so eine Gruppe, wo jeder jeden schlagen kann und deswegen ist das eigentlich ganz interessant und ist alles möglich in dieser Konstellation da in dieser Gruppe. Aber dazu dann noch in der nächsten Folge mehr, vielleicht ja mit einer Protagonistin. Mal schauen. Genau, dann würde ich sagen, wir sprechen jetzt über die Big 1 Million Euro Challenge, Robert. Und da haben wir einen Gast, der ein sehr launiges Gespräch mit uns geführt hat, nämlich einer unserer Paten, einer von unseren Promi-Tippern, so ist es, glaube ich, besser formuliert, nämlich Peer Günther, der euch erzählt, wie er tippen wird, welche Vorlieben er hat beim Tippen. Und was ihr vielleicht beachten solltet. Viel Spaß mit Peer Günther. Wir haben ihn dabei, unseren Wettpaten.
Oh, ja, schön.
Peer Günther ist bei uns. Peer, bist du so ein Sportwetter? Machst du das gerne?
Ich habe früher gelegentlich, also ich glaube, das gibt es schon vermehrt im unter Sportlern auch. Ich habe früher eine Zeit lang gewettet. Gerade wenn ich mir Sachen reingezogen habe, die ich nicht super interessant fand. Also wenn ich am Anfang meiner NFL-Fankarriere, als mich das nicht gejuckt hat, aber die Amis gefühlt jeden Sonntag halt zusammen gekocht haben und dann Football geguckt haben, musste ich mich quasi da reinarbeiten, indem ich auf irgendwelche Teams gewettet habe. Aber juck, das ist vorbei irgendwie. Also ich habe das nicht mehr so, ist nicht mehr. Ich glaube, ich habe irgendwo noch einen Account. Ich sage natürlich jetzt nicht, bei welchem Anbieter. Aber meine Wettphase ist vorbei aktuell.
Das ist gut. Der Anbieter ist bei uns ja auch als Hauptsponsor raus. Von daher brauchen wir auch nicht drüber sprechen. Wir sind nämlich bei der 1 Million Euro Challenge, die ausschließlich über BIG läuft. Und da gibt es natürlich so ein paar Ratschläge, die du vielleicht noch erteilen kannst, wie du solche Tippspiele angehst? Ich meine, da gibt's ja diesen riesen Tippbaum bei der NCAA. Hast du da schon mal mitgemacht?
Ja, regelmäßig. Mit großem Spaß, bis mich meine Frau besiegt, indem sie sich ich hier beide Maskottchen zeigen musste und sie dann einfach nur das coolere Maskottchen genommen hat und sie mich deutlich geschlagen hat. Und das, auch da habe ich dann meine Bracket-Challenge-Karriere an den Nagel gehängt.
Sind wir froh, dass du dir für uns nochmal die Zeit nimmst.
Und noch habe ich sie mir nicht genommen, also für den Podcast natürlich, aber bei aller Offenheit, ich habe das offizielle Ding da noch nicht ausgefüllt. Das habe ich mir vorbehalten, das Recht, das auf letzten Drücker zu tun, wie ich vieles erledige.
Ja, aber du hast bereits eine Prognose abgegeben. Genau, zumindest, ja, wie weit die DBB-Mannschaft
ganz
kommt.
Genau. Ganz
wer
genau.
Weltmeister wird?
Ja.
Sowohl bei den Herren als auch bei den Damen. Und Per, so weit kommen die DBB-Herren, da steht, wir werden Vierter. Was ja bedeuten würde, wir schließen das Turnier mit 2 Niederlagen ab.
Ja.
Was lässt sich zu dieser Einschätzung kommen?
Es ist einmal einfach nur Schutz. Ich schütze mein Herz, mein schwaches, zerbrechliches Herz. Davor, dass ich schon wieder fest davon ausgehe, dass sie eine Medaille gewinnen. Ich glaube, letztes Jahr haben sie sowohl das Lettland-Spiel, glaube ich, quasi mit dem letzten Wurf gewonnen, als auch das Amerika-Spiel mit einem Punkt gewonnen oder zwei, ich glaube 113, 111 oder 112, als auch das Finale denkbar knapp gewonnen. Wenn wir eins gelernt haben, ist es, es ist sehr selten in mehreren Jahren aufeinander, dass du genau dann in diesen Duodai immer diese Dinger gewinnst. Ich glaube, dass die Konkurrenz um sie herum natürlich noch einen Tick besser sind. Ich habe am Anfang des Sommers Schiss davor gehabt, dass sie nicht die gleiche Intensität aufs Parkett bekommen. Da bin ich tatsächlich eines Besseren belehrt worden, auch wenn das erste Spiel schwächer war als alle Spiele letztes Jahr. Das erste Frankreich-Spiel, aber anscheinend ist es im Training wieder genauso, es ist genauso competitive, sie sind genauso hungrig. Ich konnte mir das nicht vorstellen, dass sie das reproduzieren können, aber das sind sie. Trotzdem glaube ich einfach, Serbien mit Jokic, Kanada ist ein Stück besser mit Murray, die Amis sind besser, und ich glaube, dass Deutschland genau in diesen Pulk von Mannschaften gehört, was einfach vogelwild ist, aber es ist so. Es ist nicht, also nur auch sogar in letztem Jahr bin ich so halb rausgegangen und dachte, da ist schon noch viel zusammengekommen, Spieler in Bestform, andere Mannschaften den einen oder anderen nicht dabei. Aber darum geht's nicht. Deutschland ist eine der besten 5 Mannschaften der Welt. Das heißt aber nicht immer, dass du eine Medaille gewinnst. Und ich glaube einfach, ich habe jetzt einfach mal versucht, mein Herz auszuschalten, sondern einfach zu sagen, wie viel da werden sie? Ich habe nicht den Fehmerling gemacht. Liebt mich bitte alle, Deutschland wird Olympiasieger. Und dann im Chat zu sagen, sorry, ich bin ein bisschen wild gegangen. So, das kann ich nicht mit mir vereinbaren, mit meinem Journalistenanspruch. Deswegen habe ich gesagt, ich glaube, sie werden denkbar knapp und trotzdem heroisch wahrscheinlich das Halbfinale gegen die Amis verlieren. Und dann, keine Ahnung, wartet da Serbien und dann verlieren sie das mit einem oder wie auch immer. So, ich bin sehr knapp, aber wir werden, ich glaube, es wird keine Medaille dieses Jahr.
Ich habe so ein Fußball-Bundesliga-Tippspiel mit Kumpels und als ich noch früher richtig harter VfB-Fan war, war es bei mir immer so, dass ich immer gegen den VfB getippt habe, okay, weil dann habe ich mich gefreut,
wenn sie gewinnen. Da kannst du alles gewinnen, das ist ein geiler
Ansatz. Oder wenn sie verlieren, freue ich mich trotzdem, weil ich dann richtig getippt habe. Vielleicht ist das ja auch
das dein Ansatz. Das ist so die ähnliche Tendenz. Es gibt keine Mannschaft aktuell oder so, ich glaube auch lange nicht mehr, die ich so als Fan verfolge wie diese Nationalmannschaft. Es ist einfach die geilste Mannschaft, die man sich vorstellen kann. Oder die ich auch in meinem so erlebt habe einfach. Und trotzdem werden sie Vierter, glaube ich.
Ja, ich habe das Gleiche neulich auch festgestellt. Ich war bei einer Grillparty und habe Deutschland-USA geguckt, so als Einziger auf dem Sofa drin. Und habe dann immer wieder mich erwischt dabei, dass ich angefangen habe zu schreien und alle mich so angeguckt haben, was ist los mit ihm? Aber war halt dann irgendwie, dass ich dachte, einer der deutschen Spieler wurde gefoult oder so. Das habe ich sonst nie. Ich kann das total professionell machen, aber bei der Mannschaft irgendwie funktioniert es nicht so richtig. Lass uns mal ein bisschen ins Detail gehen. Wenn du tippst, hast du irgendwelche, jetzt mal abgesehen von Deutschland, irgendwelche Tipps, sag ich mal, beispielsweise USA, Serbien. Bist du immer USA? Tippst du komplett Sieg USA durch? Oder hast du dann auch so, wo du manchmal sagst, da gewinnt der Underdog, das muss der Underdog irgendwie machen? Wie gehst du da vor?
Oh, das ist schwierig. Das ist, ich gibt ja manche Tippspiele, die dann so Underdog-Tipps incentivieren oder dass du da nochmal besonders Punkte mitnimmst. In dem Fall, ich glaube, das Turnier, das Feld ist so klein. Ich glaube, die Unterschiede sind schon noch recht groß. Ich glaube, du hast eben so die Power-5-Teams, die nur verlieren werden, wenn sie unter sich spielen. Mehr oder weniger. Ja, du hast doch auch so Unterdogs, so ein Puerto Rico oder so. Aber am Ende ist es, ich glaube, USA marschiert durch, obwohl sie, also es ist komische Aussage, ich glaube, sie marschieren durch, ohne so dominant zu sein, wie wir das noch befürchtet haben vor vielleicht 2 Wochen, bevor diese Spiele losgingen. Aber ich glaube, gerade diese zweite Lineup, mit, wo sie alles switchen können, mit Davis, mit Bam Adebayo, das ist, wenn sie da noch ein bisschen engagierter sind, als sie das jetzt sind und mehr Dringlichkeit haben, stellt das quasi alle Mannschaften vor Probleme. Wenn sie jemand schlagen kann, ist es, glaube ich, Kanada. Wenn ich glaube, dass jemand sie schlägt im Turnier, ist es Kanada. Aber ich glaube schon, ich bin eher so Chalk. Ich habe meine Mannschaften im Kopf, von denen ich glaube, dass sie gut sind. Und dann gehe ich sehr unkreativ vor und lasse sie in den meisten Fällen gewinnen.
Ja, gehen wir mal rein, Per, gleich in den ersten Spieltag, weil die Aufgabe bei dieser 1-Million-Euro-Challenge liegt ja darin, jedes Spiel einfach richtig zu tippen. Wir brauchen kein konkretes Ergebnis, aber wir brauchen den Sieger. Die deutschen Herren starten gegen Japan, die Damen am Montag gegen Belgien.
Das Was ist hast leider du da eine gemischte petto? Tüte. Wir haben bei den Herren gewinnt Deutschland, bei den Frauen, glaube ich, gibt es einen kolossalen Fight der Frauen, aber die wiederen Umstände lassen es nicht zu, dass sie Belgien schlagen. Ich glaube, Satou hätte ein paar Wochen noch mehr gebraucht. Wenn du mir sagen würdest, nochmal 10 Tage Vorbereitung, dann würde ich vielleicht mit Deutschland gehen. Aber ich fürchte, dass es... Also sie können mich auch da wieder gerne eines Besseren belehren. Die Heldin von Belém, also auch die Mannschaft hat so Bock gemacht. Ich habe sie am Freitag in der Halle gesehen, habe mir das Spiel gegen die Amis angeguckt. Auch eine geile Truppe. Aber ich glaube, Belgien wird es trotzdem machen.
Wie ist es denn mit der Partie Australien gegen Spanien bei den Männern? Das ist nämlich, glaube ich, so eine Kipp-Partie. Also wenn du sagst, irgendwie die Deutschen gegen Europameister, so okay, da kann man verlieren. Deutschland gegen Japan ist auch klar, aber ja. Australien, Spanien, das für mich.
Ich gehe mit der Idee, dass was wir über Australien gelernt haben letztes Jahr. Jahrelang war Australien unser Team, wo wir sagen, sie haben viel Talent, aber sie haben nicht nur das, sondern sie haben vielleicht die beste Chemistry, vielleicht die beste Turniermannschaft. Und was wir letztes Jahr gehört haben von dem Staff, wie schlecht es, also wie viel Ego sich da mittlerweile eingeschlichen hat, wie schlecht zwar teilweise die Körpersprache war, sang- und klanglos einige Spiele untergegangen, müssen sie mich da erstmal wieder eines Besseren belehren. Und auch wenn man sich die Roster anguckt, tendenziell würde ich natürlich erstmal mit Australien gehen. Man denkt, auch die haben einfach viel Athletik, viel Switchability und so. Aber ich gehe mit Spanien. Australien, eine der negativen Überraschungen erneut. Das ist das, was ich so visualisiere, wenn ich zu Hause sitze und mich stundenlang auf dieses Tippspiel vorbereite.
Wenn du dir das Big Sonderheft durchliest, genau. Jede einzelne Mannschaft bearbeitest. Genau. Okay. Dann hau mal noch einen weiteren Tipp raus, vielleicht auch nochmal aus Gruppe A, weil die ein bisschen schwerer zu tippen ist, oder das ist, glaube ich, mit Abstand die schwerste Gruppe zu tippen. Wenn man da sauber rausläuft bei den Männern aus Gruppe A, dann hat man, glaube ich, echt die Chance, 1 Million zu gewinnen. Beispielsweise Spanien, Griechenland.
Oh, das ist dreckig. Das ist sehr, sehr dreckig. Ich bin so ein Fan von Spanoulis und seinem, glaube wirklich, dass Thesis recht hat und dass er der nächste Übercoach wird in den nächsten 20 Jahren. Ja, geht man gegen die Spanier, kann man guten Gewissens gegen die History, gegen so Team of Destiny Spanier mit Rudi Fernandez gehen? Nein, kann man nicht. Deswegen macht auch das Spanien.
Okay, perfekt. Dann vielleicht zum Abschluss noch irgendwie einen allgemeinen Tipp, den du hast für alle Tipperinnen und Tipper, die mit am Start sind, die sich den Kopf zerbrechen, außer natürlich das Big Sonderheft zu studieren. Bauchgefühl oder was bist du für ein Typ? Oder sagst du reine Mathematik, schaut euch die Zahlen genau an? Oder?
Nee, ich bin schon Bauchgefühl. Ich werde wahrscheinlich Puerto Rico überschätzen. Das ist mein... Das ist es einfach. Macht nicht den gleichen Fehler wie ich. Lasst euch nicht davontragen von diesen 4 erstaunlichen Siegen von Puerto Rico oder der Vergangenheit, als Filiberto Rivero noch da gespielt hat und ihr seid ehemalige Bamberg-Fans und ihr sagt einfach, das ist meine Truppe. Das ist ein Holzweg. Ich werde mich halbwissentlich auf ihn bewegen und werde wahrscheinlich stürzen. Mach ich das Gleiche, was ich tue.
Sehr gut. Per, vielen Dank für unterhaltsame über 11 Minuten und für deine wertvollen Tipps für unsere Tipper und Tipperinnen.
Ja, wie wertvoll, das weiß ich nicht. Gibt es denn zumindest so einen Trostpreis für einen, der am weitesten kommt?
Also natürlich. Jetzt, wir haben 66 Einzelpreise, die noch vergeben werden, im Wert von 15.000 Euro.
Krank.
Also die Vorrunde der Männer kann man gewinnen, die Vorrunde der Frauen kann man gewinnen, die Zwischenrunde kann man gewinnen, beziehungsweise die K.O.-Runde an sich kann man gewinnen. Und wenn man nicht alle richtig hat und trotzdem der Beste ist, kann man auch noch, ich glaube, keine Zahl, aber einen sehr hoch dotierten Fabletics Sportkleidungsgutschein gewinnen. Also gibt schon geile Sachen.
Ja, das hat dann jetzt noch mehr Lust auf mehr gemacht. Ich freue mich gleich, mich hinzusetzen und das komplette Ding auszufüllen.
Sehr gut. Freitag 12.59 Uhr, spätester Abgabetermin. Danach ist vorbei. Und nicht vergessen, nach der Vorrunde nochmal zu tippen, wenn dann die K.O.-Phase ausgelost ist, ist dann die zweite Stage.
Wunderbar.
Peer, vielen Dank.
Nicht dafür. Ich wünsche euch viel Spaß in den nächsten 200 Wochen.
Danke, ebenso. So, Big 1 Million Euro Challenge hätten wir damit also mit Per Günther besprochen. Wenn ihr noch mitmachen wollt, dann könnt ihr das bis Freitag 12.59 Uhr tun. Bis dahin muss der Turnierbaum abgegeben sein. Ich verlinke euch das gerne nochmal in den Shownotes. Seid dabei, tippt mit und gewinnt am Schluss möglicherweise 1 Million Euro. Ja, Robert, dann bleibt uns am Schluss nur noch die Kellogg's Crunch Time, nämlich die nächsten Spiele, die knusprig werden könnten. Und da haben wir gleich 2 auf dem Zettel. Bis zur nächsten Folge.
Ja, das sind natürlich die deutschen Spiele der Männer und der Frauen, nämlich die Auftaktpartien ins olympische Basketballturnier. Die Männer um 13.30 Uhr am Samstag gegen Japan und die Frauen am Montag zur gleichen Uhrzeit gegen Europameister Belgien.
Es lohnt sich aber auch schon ein bisschen früher aufzustehen am Samstag, denn um 11 Uhr beginnt bereits die Gruppenphase der Herren mit der Partie zwischen Australien und Spanien. Das wird ein erstes Highlight. Später dann nach dem Deutschlandspiel Frankreich gegen Brasilien und abends dann noch Griechenland gegen Kanada. Also dieser erste Turniertag ist schon so ultra geil. Den solltet ihr euch auf jeden Fall mitnehmen und dann, wie gesagt, später dann die Frauen am Montag um 13.30 Uhr gegen den amtierenden Europameister gegen Belgien. Das also unsere Kellogg's Crunch Time und damit seid ihr perfekt vorbereitet auf das anstehende Basketballturnier bei den Olympischen Spielen. Ich freue mich mega drauf. Wie es Peer schon gesagt hat, viel Spaß in den nächsten 2,5 Wochen. Das können wir genauso zurückgeben. Und an euch natürlich da draußen auch. Bleibt dran, wir bleiben es auch und liefern euch immer wieder frische Einblicke ins olympische Basketballturnier mit vielen Gästen, mit vielen Infos und vielen Statistiken. Bis dahin, bleibt sportlich, genießt den Auftakt. Robert, viel Spaß dir und dann hören wir uns ganz bald wieder. Bleibt sportlich. Ciao.